Mit KMUs, also mit kleinen und mittelständischen Unternehmern zu arbeiten, macht viel mehr Spaß, als mit Investoren und Konzernvorständen, Managern und so weiter zu arbeiten, weil das wirklich Entscheidungsträger sind, die auch Entscheidungen treffen.
Ja, dass wir keinen Zusammenschluss haben dürfen, finde ich scheiße. Aber dieses Thema, dass wir halt dadurch auch, sagen wir mal, gezwungen sind, unterschiedliche Meinungen auszudiskutieren, das macht eigentlich diese Beratung so explizit richtig. Ja.
Wir wollen eine vertrauensvolle Stellung schaffen, die die Mandanten dazu bewegt, auch anzurufen, bevor das Kind im Brunnen ist.
Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.
Wenn ein Anwalt in einem Podcast sitzt, dann hat es zwei, kann es zwei Gründe haben. Er erzählt dir irgendwelche Sachen, die ganz dramatisch da draußen passieren und du aufpassen musst, dass du die Typen da von der Finanzberatung oder von irgendwas anderem jetzt nicht zwingend in dein Leben lässt. Oder aber er erklärt dir, warum es nicht so ist. Es gibt die Podcasts, die sich drum drehen mit Anwälten, dir etwas zu sagen, was da draußen an Dramen nicht zu übertreffen ist. Und es gibt die Podcasts, die dir sagen, warum es gut ist, mit einem Anwalt zu sprechen, wenn es um deine berufliche, deine unternehmerische und vor allem deine persönliche Weiterentwicklung geht. Der Podcast, den du heute hörst, ist zweiteres. Ich habe Christian Heigl, den Chef der Wirtschaftsabteilung von Förster & Lob, diese Position teilt er sich mit Cosima Wagner. Vielleicht kommt ihr auch mal in den Podcast, heute bei mir zu Gast. Wir reden über das Thema, warum um alles in der Welt spricht ein Anwalt mit einem Finanzdienstleister, wenn man uns so bezeichnen möchte? Warum um alles in der Welt funktioniert unsere Firmenstruktur überhaupt? Und warum machen wir mit Anwälten und Steuerberatern, Unternehmen und Finanzberatung eigentlich da draußen die Menschen glücklich? Aus Sicht eines Anwalts sicherlich spannend für dich. Viel Spaß beim neuesten Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Ich habe heute mal wieder einen Gast da. Und ich habe vorhin, als ich ums Eck gekommen bin, bin ich erstmal erschrocken. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt sitzt da einfacher Anwalt in meinen Büroräumen. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Mensch, der mit mir die Holdingstrukturen auf rechtlicher Seite begleitet, der sehr kritisch die Themen begleitet, die wir auch bei den Mandaten machen, weil das sein Job ist, und der sehr vertrauensvoll mit allen Kunden, Gesellschafterverträge, Geschäftsführerverträge, also alles, was in ein Unternehmertum, Herzen reinkört, gestaltet, sitzt heute hier. Herr Christian Heigl, wir sind per Du, also von daher, ich kriege das auch per Du hin, aber ich muss es ja vorher Anwalt, ne? Kündigt man ja so an, was bleibt dann anders übrig? Und er hat noch nie einen Podcast gemacht.
Genau, erstes Mal.
Ich glaube, sein erstes Mal.
Ins kalte Wasser.
Vollgas in Jungfurt, mit einer Sekunde auf die andere. Aber ich glaube, er kriegt das ganz gut hin. Die meisten Menschen, die mir folgen, machen das ja, weil sie Unternehmertumstipps haben wollen. Du kommst ja aus einer ganz anderen Struktur. Also du warst ja vorher bei einer anderen Kanzlei, bist dann in die Kanzlei Förster & Lob. Wir müssen auch später nochmal erklären, warum ich immer sage wir, obwohl wir ja gar nicht wir sind. Mhm. Ja, da müssen wir auch nochmal drüber reden, damit die Leute auch mal verstehen, wie das eigentlich bei uns da funktioniert. Aber was mich interessieren würde, bevor wir jetzt über Unternehmertum und was für Unternehmer wichtig ist und warum die Verträge brauchen und warum Anwalt dabei sein muss, als du damals das erste Gespräch mit Stefan Förster hattest, was war dein Bild von Wallonik und von der Gesamtkonstruktion? Hast du dich damit beschäftigt oder hast du dir gar keine Gedanken gemacht und warst dann direkt geplättet?
Ja, spannende Frage, habe ich auch sehr viel drüber nachgedacht, weil damals, als ich beim Stefan Förster saß im Kennenlerngespräch, habe auch klargestellt, dass es kein Vorstellungsgespräch ist.
War mir ganz wichtig,
weil ich damals gar keinen Job gesucht hatte. Mhm. Ich war zu dem Zeitpunkt im Konzern als Legal Counselor, also als Syndikusrechtsanwalt tätig, als klassischer Arbeitnehmer, wenn man so möchte, und war nicht aktiv auf Jobsuche. Es gab aber immer wieder Anfragen, dass ich mal mit dem Herrn Förster spreche und mit der Kanzlei Förster & Lob über eine Freundin, die damals da gearbeitet hat. Mhm. Und ja, dann hatte ich Urlaub und hatte ich noch zwei Urlaubstage übrig und habe ich gesagt, okay, jetzt gebe ich dem mal nach, jetzt höre ich mir das mal an, jetzt bin ich doch neugierig.
Ich habe Urlaub und ich verschwende ihn jetzt einfach mal für so ein Gespräch, geile Nummer.
Und bin dann da auch reingegangen und war brutal ehrlich, weil ich habe keinen Job gesucht und dachte, ich feuere jetzt alles raus, was mir durch den Kopf geht und habe das genauso gemacht und es ist super gut angekommen. Und dann war ich erstmal überrascht und dachte mir, wie kann das sein? Jetzt war ich so ehrlich, wie man es normal in einem Vorstellungs- oder einem Kennenlerngespräch eigentlich nicht ist. Und das Gegenüber findet das alles gut. Wie kann denn sowas sein? Also war ich davon erstmal total geblättet und überrascht, dass ein Arbeitgeber so offen für so ehrliche Meinungen ist und so ein offenes Gespräch. Und das hat mich damals so beeindruckt, dass das einfach angefangen hat, in mir zu arbeiten. Mhm. Und ich schon nach dem Gespräch wusste, dass, ja, dass ich das machen muss. Also da hatte ich so ein Bauchgefühl und, mhm, und habe dann bei anderen, bei Jobs, die ich vorher gemacht habe, nicht so drauf gehört aufs Bauchgefühl. Und diesmal wusste ich, ich muss drauf hören, ich muss das anders machen als vorher und habe mich dann darauf verlassen. Witzige Anekdote, meine Frau hat damals angerufen, als, mhm, ich im Gespräch war. Mein Handy war lautlos, ich habe es erst danach gesehen, habe gesagt, was ist denn los, warum rufst du an? Die wusste, ich bin in dem Gespräch. Die hatte Angst, ist es irgendwas passiert, weil das Gespräch war, glaube ich, für eine Stunde angesetzt und wir haben über 3 Stunden gesprochen. Krass. Mir kam es nicht vor wie 3 Stunden, okay, aber es war so ein guter Fluss und wir, mhm, hatten so überschneidende Meinungen zu allen Themen, die wir da besprochen haben, dass ich, mhm, wusste, das passt wie Topf auf Deckel. Das passt, okay, einfach perfekt.
Ja, man merkt das aber auch, wenn man mit dir arbeitet. Also du fühlst dich schon sehr wohl. Ne?
Und in dem Moment hatte ich auch verstanden, wofür ich die Jobs vorher gemacht habe. Kann ich nachher auch gerne noch mal kurz, mhm, was dazu sagen, wo ich herkomme. Weil sich dann alles wirklich so das Puzzle perfekt zusammengesetzt hat. Ich hatte schon mir viele einzelne Puzzlestücke, mhm, erarbeitet, aber ich habe das Big Picture noch nicht gesehen. Mhm. Und in dem Moment hat sich das zusammengesetzt und ich wusste, alles, was ich bisher gemacht habe, kann ich für diesen Job perfekt verwenden. Und es ist genau das, was ich machen will. Und, mhm, es vereint viel von dem, ja, was ich bisher gemacht habe, was mich aber bei den Jobs vorher gestört hat, dass ich es nicht machen konnte.
Okay. Hast du damals schon gewusst, dass wir ein bisschen verrückt sind, was das Thema Wallonik und so weiter anging? Hast du dich damit beschäftigt oder kam das dann erst
in diesem Gespräch? Genau, das war die eigentliche Frage. Ich habe mich natürlich vorher damit beschäftigt. Ja. Ich habe mir die Homepage angeguckt. Ich habe mir angeguckt, mit wem spreche ich da. Ich habe mich, mhm, ganz normal aufs Gespräch vorbereitet. Ich habe gesehen, da gibt es eine Wallonik und da gibt es eine iKairos. Mhm. Ich habe aber das Gesamtkonstrukt nicht im Ansatz verstanden. Also, okay, da war ein Stefan Förster im Aufsichtsrat der Wallonik, das habe, mhm, ich gesehen, dass er da eine Gremienfunktion hat, mhm, und auch da verbandelt ist. Aber wie das Gesamtkonstrukt zusammenhängt, war mir damals in der Form und in der Dimension nicht bewusst.
Okay, und so die erste Reaktion, als du mitbekommen hast, okay, da gibt es einen Finanzdienstleister, der irgendwie damit in diesem ganzen Firmennetzwerk zusammenhängt. Ganz ehrliche Meinung, erster Moment. Ein gutes Gefühl oder ein beschissenes Gefühl?
Ich hatte ein gutes Gefühl tatsächlich. Echt? Ich hatte wirklich ein gutes Gefühl, weil... Verdammt.
Ich habe eine andere Antwort gemacht. Ganzes System im Arsch gehabt.
Nein, ich hatte deshalb ein gutes Gefühl, mhm, weil ich auch aus der interdisziplinären Arbeit komme und mich, mhm, nach dem Examen auch bewusst dahin beworben hatte. Also ich war, mhm, bei PricewaterhouseCoopers, bei PwC und ist ja eine Big Four, die auch, mhm, interdisziplinär arbeitet. Und dieses Zusammenspiel aus Rechtsanwälten, Steuerberatern, da sind es noch Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberater und so weiter, mhm, das macht schon Sinn. Also nicht umsonst sind die Big Four so erfolgreich, wie sie erfolgreich sind, mhm, weil diese ganzheitliche Beratung von Unternehmern einfach Sinn macht. Und ich habe mich schon immer gefragt, warum gibt es das nicht für kleine mittelständische Unternehmen? Also, mhm, warum wird sowas für Konzerne angeboten, diese ganzheitliche Beratung, aber nicht für kleinere Einheiten? Und als ich das dann gehört habe in dem Gespräch, dass genau das der Fokus ist von der Rechtsanwältin Förster und Blom, mhm, aber auch von der Wallonik und auch von iKairos, dachte ich mir, ja perfekt, genau das ist doch das, mhm, was ich mir immer dachte, warum gibt es das nicht? Warum, weil mit KMUs, also mit kleinen und mittelständischen Unternehmern zu arbeiten, macht viel mehr Spaß, als mit Investoren und Konzernvorständen, Managern und so weiter zu arbeiten, weil das, mhm, wirklich Entscheidungsträger sind, die auch Entscheidungen treffen.
Ja.
Und ja, das hat einfach Sinn gemacht für mich, dass da eine Finanzberatung im Spiel ist, weil letztendlich hat halt jeder Unternehmer, der eine GmbH führt oder auch ein Einzelunternehmen, die machen das ja nicht zum Spaß, sondern die haben finanzielle Interessen und wer verwaltet finanzielle Interessen? Ein Finanzberater. Also, mhm, für mich die logische Konsequenz.
Es ist total spannend, weil der Stefan hat nach eurem Gespräch, haben wir telefoniert, wir telefonieren ja jeden Abend, also Stefan ist Stefan Förster, sein Papa hat damals die Kanzlei gegründet, der ist leider nicht mehr unter uns. Stefan hat die dann weitergeführt und führt sie sehr erfolgreich, ist auch bei der iKairos, also bei der Steuerkanzlei, mit beteiligt, ist unser Aufsichtsrat und wir sind halt einfach befreundet. Das ist ja der Grund auch, warum diese Konstellation überhaupt funktioniert. Was sehr schade ist, finde ich, dass es nur aufgrund dieser Konstellation funktionieren kann. Und er hat danach angerufen und hat gesagt, Jörg, ist egal, was ich jetzt mache, ich muss diesen Typen kriegen. Das ist also spannend, weil es war so, die Cosima, also ist ja auch eine herausragende Anwältin, die auch die damals alleine die Verantwortung hatte. Und wir haben damals schon, das hat die Cosima auch immer selber gesagt, okay, es ist halt einfach Scheißdreck viel. Also wir haben halt einfach viel Mandat. Und das ist halt auch beratungsintensiv. Und ich meine, ihr macht ja deutlich mehr, als ein normaler Rechtsanwalt normal macht. Also wenn ich so überlege, wenn ihr mit Mandanten sprecht, das ist ja teilweise psychologische Betreuung. Also muss man mal ganz klar sagen, das ist ja, wir haben manchmal so Fälle, wenn wir uns dann am Wochenende, wir schreiben uns ja auch teilweise Sonntag dann irgendwelche WhatsApp oder irgendwelche E-Mails. Und dann, es hat ja jeder seine Befindlichkeiten, würde ich jetzt mal sagen. Aber die juckt ja eigentlich da draußen keine Sau. Also die Befindlichkeiten, die da draußen so sind, die sind ja für die meisten Berater erstmal irrelevant, weil sie so tief gar nicht ins Mandatsbetreuung eintauchen. Für euch aber schon. wie Cosima damals nur gesagt, okay, sie braucht irgendwie Unterstützung. Und dann ging das aber irgendwie von heute auf morgen, dass dann du aufgetaucht bist. Und das hat dann auch sofort gematcht irgendwie. Ne? Ja. War wirklich spannende Konstellation. Glaubst du, dass das, was du vorher gemacht hast, weil du es auch vorhin so gesagt hast, dir geholfen hat in der ganzen Konstellation jetzt?
Definitiv, definitiv. Die Erfahrung, die ich gemacht habe bei PwC, schon im Transaktionsgeschäft vor allem, da komme ich ja her, also aus dem Bereich M&A und Venture Capital, das machen wir jetzt auch immer noch. Und es ist eigentlich aus rechtlicher Sicht völlig egal, ob ich ein Target mit 500.000 Euro Unternehmenswert verkaufe oder 500 Millionen. Eine M&A-Transaktion funktioniert immer gleich. Man kann es breiter aufbauen oder schmäler, aber vom Grundsatz funktioniert es immer gleich. Und das Handwerk auf dem Niveau zu lernen, wie ich es lernen durfte, da bin ich sehr dankbar dafür. Und das hat mir da extrem weitergeholfen. Und auch die Perspektive, dann letztendlich im Konzern gewesen zu sein und mal zu sehen, wie ein Konzern von innen raus funktioniert, wie da Entscheidungen getroffen werden und vorbereitet werden und so weiter, wie langsam so ein großer Konzern in der Entscheidungsfindung ist. Das muss man, finde ich, mal gesehen haben, damit man es anders machen kann oder anders beraten kann.
Kurz für euch Hörer, für den Fall, dass zwischendrin irgendwas brummt, ne, das ist kein Bär, der hier rumhupft, mein Magen knurrt und ich habe keine Ahnung. Ich habe zu wenig Frühstück oder so, ich habe keine Ahnung. Gerade bei diesen Themen jetzt, also du bist ja als Angestellter zu uns gekommen, also ich sage wieder zu uns, also in die Kanzlei First zum Club gekommen und bist ja jetzt Unternehmer. Ja, wir haben ja gemeinsam eine Unternehmung. Also das vielleicht auch für die Hörer, wäre es so, dass wir haben eine Firma, die sich mit M&A-Transaktionen eben beschäftigt. Und klar, wenn man so eine Granate beim Thema M&A-Transaktionen dann hat, dann nimmt man den unternehmerisch mit dazu. Das war ja auch eine logische Konsequenz, ein logischer Schritt. Und wir machen ja auch viele Verhandlungen miteinander. Das ist, glaube ich, für viele da draußen auch immer sehr... Die verstehen das teilweise immer gar nicht, ne? Dass wir so viel Zeit da auch investieren, dass das auch für die Verhandlungen, wir gehen ja wirklich in Tiefen rein, die jetzt die meisten sich gar nicht, ich will nicht sagen zutrauen, aber es ist halt der Unterschied, ob du als Unternehmer mit einem Unternehmer quatscht oder ob du halt als Berater, nur als klassischer Berater mit jemandem quatscht, der sein Unternehmen verkaufen will. Das ist ein Riesenunterschied, ne? Und gerade dieses Verhandlungsthema, das wird auch leider in Deutschland auch zu wenig im Vordergrund gestellt, weil du halt keine wirtschaftlichen Vorteile draus ziehen darfst als Anwalt. Also wenn jetzt eine M&A-Transaktion für euch mal zur Information, wenn du einen Anwalt an der Seite hast, dann ist das in der rechtlichen Betreuung super. In Amerika ist es so, dass du sagen kannst, hey, pass auf, wenn du mir mehr rausholst aus dieser Transaktion, dann kriegst du auch entsprechendes Mehrgeld. Das geht in Deutschland nicht. Du kannst nur deinen Stundensatz danach abrechnen. Und deswegen hat eigentlich ein klassisches Mandat mit, das ist auch nichts Schlechtes, das ist halt in Deutschland so, du kannst niemanden motivieren mit, mach etwas mehr, das geht nicht. Ja. Wir haben da eine andere Lösung gefunden, die dann im Endeffekt die Verhandlungsposition da rausnimmt. Also das klassische M&A-Mandat wird gemacht über die Kanzleien, also über die Steuerkanzlei, Rechtsanwaltskanzlei, ist auch ganz selten in Deutschland, dass das wirklich explizit nicht über den Makler läuft, sondern über die Kanzleien läuft. Aber die Verhandlung wird rausgenommen und da ist es dann wieder eine andere Rechtssituation. Also völlig behämmert, aber so ist es halt. Das ist ja wie unsere Zusammenarbeit. Also nur auch da möchte ich das ganz kurz, ich sage das jetzt mal, der Anwalt darf es dann bestätigen. Es ist so, ihr wisst, dass die Firmen, das Firmennetzwerk, wir nennen das ja Firmenfamilie, besteht aus der Wallonik mit allen Tochterfirmen. Es gibt eine Rechtsanwaltskanzlei, es gibt eine Steuerkanzlei. Aber wir haben keine wirtschaftlichen Verflechtungen. Das heißt, es ist alles, was das Mandat macht, wird auf unterschiedlicher Vertragsbasis gemacht. Das heißt, die Kanzlei wird extra beauftragt, und zwar die Steuerkanzlei, es wird die Rechtsanwaltskanzlei extra beauftragt und es wird halt die Wallonik mit der Tochterunternehmung Business Consulting und der Ansparung über die Wallonik extra beauftragt. Das sind keine zusammenhängende Unternehmen. Das muss man ganz klar so sagen, weil es ist nicht erlaubt in Deutschland. Das ist ganz, ganz krass. Also ich darf mich an den Kanzleien, ich würde wahnsinnig gern mich an den Kanzleien beteiligen, ich darf es aber halt nicht. Die Steuerberatungskanzleien dürfen nicht mal eine Holding machen. Also nicht mal die Steuerkanzlei, der Herr Eberhardt, berät Holding, kennt sich auch aus, macht meine Sachen so. Er selber kann seine Expertise aber gar nicht in die Realität, in seine Realität bringen, weil er es nicht darf. Es ist völlig schizophren, ich weiß gar nicht, warum das so ist. Aber es ist so. Und das zu bekommen, und das ist auch so schwierig, deswegen hat der Heigl ja vorhin gesagt, Christian hat gesagt, warum gibt es das nicht für kleine mittelständische Unternehmen? Weil es nicht wirtschaftlich ist für die Großen, also PwC und die Big Five.
Big Four. Ja. Also gab auch schon mal Big Five, das ändert sich.
Ja, wir fehlen halt
aber
immer noch.
Aber aktuell KPMG, Deloitte, PwC und Ernst & Young.
Das hat er jetzt gut überhört. Mein Ziel ist ja, dass wir die angreifen, ne? Dass wir das so Roland Berger...
Wollen wir gar nicht.
Das ist so Die unternehmerischen Entscheidungen sind ja schon wieder. Naja,
wir haben ein anderes Geschäftsmodell.
Nein, das ist genau der Punkt. Also ich glaube, dass das genau der Punkt ist, was wir machen. Das ist halt schon, ich glaube, dass es überproportional wachsen kann, auch europaweit. Das bin ich 1000% überzeugt, weil wir beraten andere Mandate. Also diese Großkonzerne sind ja nichts für uns. Das ist einfach, das ist genau der Part. Also wir wollen ganz explizit, auch dass wenn mein Kunde dann da sitzt, ich weiß nicht, wie oft passiert dir das, ein Kunde kommt und sagt so, ich bin ja zu klein für euch. Permanent, ne?
Ja, und die Leute trauen sich ja gar nicht anzurufen beim Anwalt, weil sie denken, es löst 4 Millionen Euro Kosten aus, einmal kurz beim Anwalt anzurufen. Genau diese Hürde wollen wir ja den Mandanten auch nehmen, zu sagen, ruft bitte einmal vorher an und die Uhr läuft nicht bei jedem Telefonat. Das wollen wir auch gar nicht, sondern wir wollen eine vertrauensvolle Stellung schaffen, die Mandanten dazu bewegt, auch anzurufen, bevor das Kind im Brunnen ist. Weil es viel mehr Spaß macht, das Kind gar nicht erst im Brunnen fallen zu lassen, als es rausholen zu müssen. Und das ist auch billiger für Mandanten in 9 von 10 Fällen.
Haben wir immer eine Meinung bei der Beratung?
Meistens. Nicht immer.
Ja. Das Letzte wollte ich hören.
Nicht immer.
Na, es ist schon wirklich so. Also, ich meine, wir haben schon teilweise harte Diskussionen auch in der Runde. Ne? Vor allem jetzt die Steuerkanzlei sieht es ja meistens dann nochmal ein wenig anders als wir zwei. Ja. Aus rechtlicher Sicht und unternehmerischer Sicht ist es halt anders als aus steuerlicher Sicht. Und das ist auch genau richtig. Und das ist das Einzige, wo ich sage, das finde ich gut. Also ich finde alles gut, was wir machen. Ne? Dass wir keinen Zusammenschluss haben dürfen, finde ich scheiße. Aber dieses Thema, dass wir halt dadurch auch, sagen wir mal, gezwungen sind, unterschiedliche Meinungen auszudiskutieren, das macht eigentlich diese Beratung so explizit richtig. Ja.
Genau, und jeder hat seine Kernkompetenzen. Das ist eine klare Kompetenzabgrenzung. Und wenn es Differenzen gibt oder unterschiedliche Meinungen, dann wird es ausdiskutiert. Und dann ist keiner in irgendeiner Weise weisungsabhängig. Und deswegen haben wir ein System aus Checks and Balances, wenn man so nennen möchte. Mhm. Und das ist sehr, sehr gut, um das Beste für einen Mandanten zu erreichen.
1000%. Was ist denn dein Part so? Also wenn du jetzt so das anschaust, die ganzen Kunden, die auch so zu uns kommen, was macht dir in dem Bereich am meisten Spaß? Also was ist so der Antrieb? Vielleicht die richtige Formulierung für. Weil du bist ja aus dem Großkonzern zurück zu uns, also zu uns, ich sag schon wieder zu uns, in die Kanzlei gekommen.
Der Antrieb für mich sind Menschen eigentlich. Mhm. Wenn ich es mal so runterbreche, ist der Antrieb Menschen. Ich bin wahnsinnig fasziniert von Menschen, vor allem von Unternehmern, die sich selbst was aufbauen mit ihren eigenen Händen und ein Unternehmen groß machen. Mir ist völlig egal, wo die herkommen, aber wenn ich dann sehe, was die und egal auch was für ein Unternehmen, ob das Rohrreinigung, Dachdecker, IT-Firma ist, völlig egal, aber wenn ich sehe, was die aufbauen und das mit bloßen Händen, dann bin ich einfach demütig und wahnsinnig beeindruckt von diesen Menschen. Und die sind ganz vorne an vorderster Front dabei und reißen sich jeden Tag den Arsch auf, wenn ich das so sagen darf, für ihre Unternehmung. Und das finde ich einfach wahnsinnig beeindruckend. Mhm. Fand ich schon immer. Also ich habe schon als Student damals Höhle der Löwen im Fernsehen geschaut, wo die Gründer gepitcht haben, weil ich das einfach wahnsinnig beeindruckend fand, was Menschen aus ihren Ideen machen und machen können. Und das treibt mich auch an. Ich arbeite gern mit spannenden Menschen zusammen und wenn ich denen dann noch helfen kann der Beratung.
Das wäre noch meine nächste Frage. Wo siehst du da die Rolle da also in dem Moment? Also ich meine, ich kenne die, aber die Leute, die uns jetzt im Podcast anhören, die kennen die ja nicht. Also wo siehst du deine Rolle in dem Moment?
Ich sehe meine Rolle als Rechtsberater für die Menschen oder für die Mandanten und möchte die Eintrittsschwelle so gering wie möglich halten. Also wenn ich es schaffe, dass der Mandant mich einfach anruft, wenn irgendwas ist, dann bin ich zufrieden, weil dann macht er sich keine Gedanken und denkt sich, okay, der Anwalt kostet Geld, da muss ich jetzt erst zum überlegen, ob es das wirklich wert ist, das Problem. Lass uns doch zusammen entscheiden, ob das Problem das wert ist, anwaltlich angegangen zu werden oder nicht. Und dann kann ich dreimal sagen, nö, dazu brauchst du keinen Anwalt, entscheid selbst. Und beim vierten Mal kann ich sagen, oh, jetzt müssen wir aber aufpassen, weil sonst haben wir wirklich richtig die Kacke am Dampfen. Und dann gehe ich mit rein und helfe dem Mandanten. Aber dieser Austausch macht es einfach so wertvoll.
Wir haben es ja ganz oft, dass Kunden, und das ist auch immer wieder die gleiche Frage, also muss ich wirklich meinen Gesellschaftervertrag oder meinen Geschäftsführervertrag vom Anwalt machen lassen? Mhm. Das ist die ehrliche Antwort, nein, musst du nicht. Mhm. So. Und dann gehen ja ganz viele, also es gibt dann diese Schubladenverträge, ne, die gehen auf und dann kommt ein Schubladenvertrag raus, wird schon funktionieren. Wie ist es beim Notar? Wenn jetzt mal jemand sich vom Notar beraten lässt, darf ein Notar beraten? Erste Frage, ich meine, das ist eh schon eine Suggestivfrage. Und was ist der Vorteil, wenn er es mit dir macht? Also warum macht es Sinn, für jemanden nicht den Schubladenvertrag zu nehmen, sondern mit dir sich hinzusetzen, 2,5 Stunden das Ding durchzudiskutieren? Ist es eine Kostendifferenz? Oder erzähl mal so aus dem täglichen Leben, weil das interessiert die Menschen, glaube ich, schon.
Ja, wo fange ich an?
Wo du bist, also, wir haben Zeit.
Man kann, wenn wir jetzt eine GmbH als Beispiel nehmen, man kann eine GmbH auch komplett ohne Anwalt gründen. Man kann zum Notar gehen und kann eine Mustersatzung vom Notar nehmen. Die sind mal besser, mal nicht so gut. Mhm. Aber man kann eine GmbH auch ohne Anwalt gründen. Man kann auch eine UG gründen, auch direkt beim Notar. Da gibt es sogar ein Musterprotokoll, ein gesetzliches, und mit dem kann ich eine UG gründen. Das ist aber halt nicht unbedingt ein Porsche dann, sondern das ist halt das funktioniert. Im Ergebnis habe ich eine GmbH da stehen, aber es ist halt kein maßgeschneiderter Vertrag. Aber was ist noch viel wichtiger als der Vertrag selbst aus meiner Sicht? Das Drumherum, die ganze Beratung, die wir mitmachen. Wir gucken uns den Unternehmer an, wir gucken uns seine familiäre Situation an, wir gucken uns seine...
Jetzt müssen wir mal ganz kurz... Hallo Patrick. Wir haben, ja, das passt schon. Wir haben jetzt live im Podcast. Patrick ist da. Wir haben nämlich ein Kameraproblem. Die Kamera, die den Podcast aufzeichnet, die fixiert. Jetzt fixiert es, aber wenn ich mit drauf bin, also wenn wir doppelt sind... Also wenn du groß beamst, also wenn ich damit drauf bin, weißt du, wenn du wenn du sie groß machst, so genau, dann fixiert sie ihn nicht mehr. Machen wir mit dem Objektiv ein bisschen mehr Luft, also das ist nicht so, weißt du, was ich meine? So, genau. Dann springt sie irgendwie auf mich, schon mal ist es auf mich geküpft. Nee? Ist so? Ja, dann können wir es so lassen. Jetzt habt ihr live mitbekommen, wie das bei uns im Podcast so abläuft, ne? Dann kommt der Patrick und rettet unser Leben. Die passt ja, die ist okay. Perfekt. Danke, Patrick. Wir noch? Okay, alles klar. Gut. Haben wir jetzt, das, also ihr könnt euch auch, Reels und YouTube funktioniert jetzt. Ist alles gut? Hallo? Sensationell. Okay, also individuell zusammen, ich habe dich unterbrochen.
Genau, wo wir stehen geblieben. Also der Mehrwert, den der Unternehmer bekommt, wenn er nicht einfach zum Notar geht und lässt sich eine Mustersatzung vorlesen, damit er eine GmbH eingetragen bekommt, ist in der Beratung außenrum. Erstens wird er natürlich beim kompletten Prozess begleitet. Dem wird gesagt, wann er was machen muss, wann er ein Bankkonto eröffnen muss, wann er eine Steuernummer beantragen sollte und so weiter. Also dass da auch nichts vergessen wird und die Gründung effizient und schnell vonstatten geht. Mhm. Der große Mehrwert ist aber die Beratung außenrum. Wir gucken uns die familiäre Situation an. Mhm. Wir gucken uns an, hat er ein Testament? Wir gucken uns an, was passiert, wenn der alleiniger Gesellschafter Geschäftsführer ist. Wie sichern wir denn ab, wenn er mit übermorgen mit Corona 3 Wochen geschäftsunfähig ist oder so? Wer führt denn das Unternehmen weiter? Mhm. Diese ganzen Randthemen außenrum sichern wir natürlich mit ab. Und wo der Mehrwert umso größer ist, ist, wenn es dann mehrere Gesellschafter sind, die auch Geschäftsführer werden, dann muss man sich angucken, wie die Checks and Balances dieser beiden Unternehmer untereinander sind. Weil solange die sich verstehen und in dem Moment, wo sie gründen, verstehen sie sich. Aber es kann ja immer sein, dass es mal zu Streitigkeiten kommt. Mhm. Und dann regelt man, ähnlich wie bei der Ehe, über einen Ehevertrag, besser vorher, was passiert, wenn es zum Streit kommt, als wenn man das Diskutieren anfängt, wenn die Parteien zerstritten sind. Weil dann kommt man nicht mehr zu einer Einigung. Und letztendlich schadet das natürlich den Unternehmern, aber vor allem schadet es dem Unternehmen und auch den Angestellten. Und da ist es einfach verantwortungsvoll, vorher sich darüber einmal Gedanken zu machen und das Unternehmen auf ein solides Fundament zu stellen, als damit anzufangen, wenn es zum Streit kommt oder zur Trennung kommt.
Was leider ganz oft passiert, ne? Das meistens genau. So, wir haben ja echt das Kind im Brunnen teilweise hier sitzen. Wie kommt's? Und das passiert ja auch immer wieder. Ich kriege das ganz viele Nachrichten, aber auch so, wir leben es ja im täglichen Praxis, dass andere Berater dann sagen, die vielleicht vorher in der Beratungsstruktur waren, das brauchst du alles nicht. Was glaubst du, woher das kommt?
Ich muss da mutmaßen und unterstellen, aber ich glaube...
Was für ein Anwalt schwierig ist, das ist geil. Es gibt so Fragen, dass man für euch, wenn ihr mit einem Anwalt auch privat diskutiert, ihr müsst dann mal so die Gesichtszüge angucken, wenn ihr so Mutmaßungen anstellen muss. Das ist für Anwälte, das wird denen, glaube ich, im Studium mit der Peitsche ausgetrieben oder so. Ja, so ist das Gefühl zumindest.
Ich will nicht schlecht über Kollegen reden, die ich nicht kenne. Ja. Jeder hat seine Motivation, eine Lösung so zu machen, wie er sie macht. Und es gibt immer mehrere Wege, die nach Rom führen. Also es gibt nie die eine Lösung, die perfekt ist. Die Lösungen sind immer maßgeschneidert. Und wenn ich nicht weiß, warum sich ein Kollege dafür entschieden hat, dann gibt's ja vielleicht einen Grund, den ich gar nicht sehe in dem Moment. Warum sagen Kollegen, das ist nicht nötig? Teilweise trotzdem, und so weit lehne ich mich mal aus dem Fenster, aus Unwissenheit. Mhm. Und da sind es noch nicht mal Rechtsanwälte, die wo wir dagegen anreden müssen, sondern eher Steuerberater auch, die sagen, schon, ne? mach eine. Ja, die größte Konkurrenz des Rechtsanwalts ist gerade im Gesellschaftsrecht leider der Steuerberater, weil der Gesellschafterbeschlüsse in der Schublade hat, Muster, die er rausgibt und Mustergesellschaftsverträge, obwohl er gar nicht rechtlich beraten darf, weil er gesetzlich ja einfach nicht dazu legitimiert ist, rechtlich zu beraten. Der darf keine Dienstleistungen nach Rechtsdienstleistungsgesetz erbringen. Viele machen es trotzdem, weswegen unser Insolvenzverwalter in der Kanzlei, wenn er mal eine Unternehmensinsolvenz hat, dann auch oft den Steuerberater verklagt, weil er dann meistens doch eine Rechtsberatung findet beim Steuerberater. Und ja, da ist eher die größere Konkurrenz tatsächlich der Steuerberater, gegen den man dann ankämpft, der dann sagt, das braucht man nicht, dazu bist du nicht groß genug und wir wollen ja eh nicht so viel Gewinne machen. Die klassischen Vorurteile, die dann der normale Steuerberater hat beim Unternehmermandanten. Und der Unternehmermandant hat immer einen Steuerberater, aber der hat halt fast nie einen Anwalt. Ja. Und da muss man einfach verstehen, dass 95% der Steuerberater dafür ausgebildet sind und sich zum Geschäftsmodell gemacht haben, laufende Steuerberatung zu machen. Mhm. Die machen Jahresabschlüsse, BWAs, Buchhaltung. Die machen keine Steuerstrukturierung. Das können die meisten Steuerberater nicht und wollen die meisten Steuerberater auch nicht machen, weil es sehr haftungsträchtig ist und weil es einfach steuerlich hochreck ist. Und die meisten, und das ist auch völlig legitim, das ist komplett wertungsfrei, sagen halt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich mache Jahresabschlüsse, ich mache BWAs, ich mache Buchhaltung. Damit verdiene ich meine Brötchen und es reicht mir. Die Mandanten haben halt eine andere Erwartungshaltung. Ja. Die sagen, gerade auch, weil sie es auf YouTube sehen und so weiter, warum sagt mir mein Steuerberater nicht, wie ich Steuern sparen kann? Weil er dafür nicht mandatiert ist.
Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass ich euch mal mit. Ich will auch die Steuerberater schützen. Das ist so ein Thema, wo ich immer wieder auch merke, ihr fragt das dann auch bei uns und ihr ruft dann auch an und dann kommen auch diese Rückfragen und dann sitzt man bei uns in der Beratung und dann fragt man ja doch nochmal das alte Steuermandat. Und dann kommt ja trotzdem immer dieser Punkt. Und der härteste Kampf sind die Kooperationen mit diesen Steuerberatern, also die uns noch nicht kennen. Das führt in, sagen wir mal, in 50% der Fälle zu einer tollen Zusammenarbeit und in 50% der Fälle führt es zu Dramen. Ja, das ist halt einfach die Gegenseite dann, und das ist leider wirklich so, anstelle einen Plus zu sehen, ist es meistens, wenn wir als Gegenseitiges sehen, das ist dann schon schwierig und dann muss das Mandat schon auch hart sein. Ich muss euch aber ehrlich sagen, wenn ihr jetzt fragt, woher kommt das, ihr seid schuld. Also du als Kunde bist schuld, weil du dem Mandat, dass du unterschrieben hast beim Steuerberater, zu viel zumisst. Du musst überlegen, du bezahlst ja die Kanzlei, den Herrn Heigl, den Herrn Eberhard als Geschäftsführer der Steuerkanzlei Mikairos, mich mit einer besonderen Bezahlung, okay? Du hast aber jetzt auf der anderen Seite die Erwartung, dass dein Steuerberater, der keine besondere Bezahlung dafür bekommt, das Gleiche tut wie wir. Das funktioniert halt einfach nicht. Und das wahrscheinlich haben dann viele Steuerberater, auch weil sie es nie gelernt haben, unternehmerisch nicht den Skill, dir zu erklären, sei mal nicht böse, aber das ist jetzt nicht im normalen Preis mit drin. Das muss extra bezahlt werden. Es gibt dann schon welche, die dann sagen, ach, dem zahlst du, eine Holding kostet bei uns 30.000 Euro, jetzt mal so pauschal einfach nur, ich werf das jetzt mal rein. Das ist aufgeteilt auf die drei Rechtsbereiche, also Unternehmensberatung, Steuerberatung, Rechtsberatung, auch entsprechend mit Mandatsverträgen. Aber wenn der dann das sieht, dann sagt, ach, das kriege ich auch hin für ein bisschen weniger, ja. Und dann ist aber halt nur 5% von dem abgedeckt, was wir machen, weil der das ja gar nicht weiß. Aber er sagt dann, okay, jetzt traue ich mich, weil ich habe eine Summe von 30.000, jetzt traue ich mir eine Summe von 8.000 zu nennen, weil es sich ja erstmal weniger anhört. Dass aber die 8.000 im Verhältnis dann viel zu viel sind für die Dienstleistung und die 30.000 im Verhältnis dafür viel günstiger sind, das kann der ja gar nicht bewerten. Schuld bist aber du als Mandat, sage ich dir ganz ehrlich, weil deine Erwartungshaltung eine falsche ist. Wenn du dir eine andere Erwartungshaltung mal platzierst und dich ganz klar, sagen wir mal, committest für den Bereich Unternehmensberatung, ist etwas anderes als Steuerberatung unterm Jahr, dann ist das alles okay. Und das muss man einfach nur hart formulieren. Ich versuche es mir zu vergleichen. Du gehst ja auch nicht zum Hausarzt und erwartest jetzt von dem, dass er dich am Herz operiert. Der könnte's.
Genau.
Der Steuerberater kann das ja auch. Der kann ja Steuerberatung, kann ja, sagen wir, Unternehmensberatung mit dazu geht, theoretisch. Man muss es halt öfter machen. Der Hausarzt könnte auch der Herz operieren. Das würde gehen. In seinem Studium lernt er das irgendwann mal. Er hat es halt nicht gemacht, die letzten 30 Jahre. Und ob er das jetzt unbedingt mit einem Messer und mit einer Gabel machen sollte, weiß ich nicht so recht. Da würde das kein Mensch erwarten. Nur in dem Bereich schon. Ja.
Genau.
Und auch da das Thema Kosten. Wenn ich überlege, die Deutschen kaufen sich Autos für unfassbares Geld. Sind bereit, dieses unfassbare Geld mit Versicherungen abzudecken, mit einer Wahrscheinlichkeit von fast überhaupt nicht, dass die jemals überhaupt so zahlen richtig Geld dafür. Und wenn es um das Thema ihres Lebens geht, also sprich Absicherung der Firma, Insolvenzthemen, Vertragsthemen, die auch wirklich relevant sind, Strukturthemen, die einem mehr Geld bringen, Auto bringt ja nicht mehr Geld, dann geht es dann darum, was kostet der Spaß. Es ist wirklich bekloppt teilweise.
Und da wird dann extrem viel Zeit drauf verwendet vom Unternehmer, jede Nachkommastelle zu hinterfragen an Kosten, was ich einfach persönlich nicht verstehe, weil das am Thema vorbeigeht. Das Wichtigste für den Unternehmer ist, seine Operative voranzubringen. Und da ist der Durchschnitt der Unternehmer außerhalb ihrer Kernkompetenz, würde ich jetzt mal sagen, weil die einfach wenig oder keine Ahnung von Holdingstrukturen haben. Man sieht ein bisschen was auf Instagram, man sieht ein bisschen was auf YouTube und in anderen sozialen Medien. Und die Leute, teilweise arbeiten die sich da stundenlang ein und schauen sich YouTube-Videos und
das da ist auch, noch den Kurs und den Kurs so, noch.
Genau, und buchen unfassbar teure Kurse, die keinerlei Umsetzungscharakter haben, die nur theoretisches Wissen vermitteln.
Ja. Und was ja inzwischen sogar Steuerberater machen, ne? Die schicken ja teilweise nur theoretisches Wissen raus nach dem Motto, hey, das so geht's und dann musst du es selber machen. Das ist schon hart.
Genau. Und das ist also das geht am Thema vorbei, was den Unternehmer wirklich voranbringt letztendlich. Wenn der Unternehmer da sich beraten lässt von den Experten und sich auf seine Operative konzentriert, hat er einen viel größeren Mehrwert, einen viel größeren Hebel, wenn er seine Operative voranbringt und das Fundament seines Unternehmens gleichzeitig auf solide Beine stellt. Aber teilweise erlebe ich es dann auch, dass die Unternehmer sich stundenlang da einfuchsen und meinen, sie müssen jeden Steuervorteil im letzten Detail verstehen. Die Grundstruktur verstehen zu wollen, das ist völlig richtig und es zeichnet auch einen guten Unternehmer aus, zu verstehen, was da gerade passiert. Aber man muss es nicht in allen Details verstehen. Man muss nicht den 8b Körperschaftssteuergesetz auswendig können als Unternehmer, um zu verstehen, dass da steuerliche Hebel vorhanden sind in so einer Holdingstruktur. Und da muss man dann auch, und das unterscheidet dann den guten Unternehmer von dem vielleicht in manchen Situationen nicht so guten Unternehmer, zu wissen, wann gut ist. Und zu sagen, ich habe die Grundsätze verstanden, habe das jetzt umrissen, das Gesamtthema, ich kenne nicht alle Details, ich habe aber gute Berater, die das umsetzen für mich und denen ich vertraue und ich lasse die mal machen und ich kümmere mich um meine Operative, weil ein Holding-Modell macht halt auch nur dann Sinn, wenn es bespielt wird und wenn der Unternehmer Geld verdient. Ansonsten bringt die schönste Struktur nichts im Leben. Das ist ja das, was du auch immer predigst.
Ja, das ist das, was ich immer sage. Also das Thema Holding, ich meine, wir feuern halt hart dieses Thema Holding. Ne? Und das, wenn du jetzt zuhörst und sagst, Holding ist nichts für mich, das hat nichts mit unserer Beratung zu tun, dass du dann kein richtiges Mandat bist. Okay, also du musst keine Holding gründen, um bei uns Mandat zu werden. Es ist halt so, wir sagen halt, wenn du das Spiel zu Ende spielen willst, dann ist es wie bei Monopoly, es ist halt gut, wenn du alle Häuser besitzt. Du kannst aber auch gewinnen, wenn du alle Häuser und alle Straßen besitzt. Es ist halt die Frage, was willst du in deinem Leben? Und wir versuchen das so unterzubringen. Es ist halt tatsächlich so, ich sag mal, im 85% der Fälle ist halt eine Holdingstruktur wahrscheinlich dann das richtige Konstrukt fürs Mandat. So. Aber als allererstes ist immer der Punkt, wir bringen erstmal die GmbH zum Laufen. Wenn die GmbH zum Laufen ist, wenn die Gesellschafterverträge, die Geschäftsführerverträge, ich die Unternehmensberatung innen drin mache, die Gelder zur Seite gelegt werden können, wirtschaftliche Gewinne entstehen, erst dann ist wirklich der Punkt, dass man eine Holding macht. Und teilweise haben Mandate nach 2 Jahren dann bei uns die Holding oder so. Das ist ja nicht manchmal sofort, wenn zum Beispiel Verkaufsthemen dahinter stehen und so. Das gibt ja, jede Position wird eigens bewertet. Wir können auch gleich nochmal über das Thema Genossenschaften und so Geschichten reden, ja. Warum wir da so schwierig und so auch Stiftungen und so, warum uns da so schwierig tun. Wir gründen übrigens Stiftungen. Also du kannst auch bei uns eine Stiftung gründen. Die Cosima Wagner und auch, wir können auch eine AG machen. Wir können auch eine europäische Aktiengesellschaft machen. Wir sind da gut aufgestellt, haben auch genug Kunden in dem Bereich schon untergebracht. Aber der normale Mittelständler, der braucht halt ein bisschen, bis er die Größenordnung hat für solche Geschichten. So. Was ich aber noch dazu reinwerfen wollte, habe ich jetzt vergessen. Verdammte Scheiße. Ich wollte gerade was erzählen zum Thema Unternehmertum. Habe ich jetzt vergessen, aber ist nicht so schlimm. Fällt mir wieder ein. Dann lass uns mal über Stiftungen reden.
Vielleicht noch ein kurzes Beispiel, das mir gerade in den Kopf schießt, zum Thema GmbH und Holding. Also oft ist es so, dass wir die Holdingstruktur empfehlen, weil wir davon überzeugt sind. Ich habe selbst auch eine eigene Holding, du hast eine eigene Holding. Wir sind von dem Konstrukt überzeugt, weil es nicht nur einen Vorteil bringt. Vielleicht bringt am Anfang erstmal nur einen Vorteil, aber über die Jahre hinweg gibt es noch unzählige weitere Vorteile im Verkaufsfall und so weiter. Ich will jetzt gar nicht so tief ins Detail gehen. Aber das ist, wenn ich mir ein Regal kaufe und will das aufbauen und kaufe mir einen Akkuschrauber dazu, dann kaufe ich doch auch nicht einen Akkuschrauber mit einem Aufsatz, mit einem Bit, sondern ich kaufe mir ein Bitset und entweder ich brauche die Bits, die da drin sind, oder ich brauche sie nicht. Und vielleicht brauche ich von den 50 Stück, die da drin sind, 10 Stück. Aber lieber haben als brauchen. Und so ist es bei einer Holding auch. Vielleicht von den 50 Vorteilen, die eine Holdingstruktur hat, brauche ich insgesamt in meinem Unternehmertum nur 10. Aber diese 10 Vorteile zu haben, das ist halt entscheidend letztendlich. Und das hat so einen großen Hebel im Vergleich dazu, nur einen Vorteil zu haben. Also es wird immer das Thema Steuern sparen betrachtet. Das ist ja nur ein kleiner Teil des Kuchens. Ja.
Ich sage immer, eine Holding zu gründen wegen Steuersparmaßnahmen ist dämlich. Jetzt ist mir übrigens wieder eingefallen, was ich wollte. Und zwar, ich habe ja, schau mal, alles, was wir hier erzählen, ist ja auf unserem Leben gewachsen. Also irgendwann haben sich Stefan Förster, Manu Eberhardt und ich zusammengesetzt und haben dann aus unserem Leben eine Beratungsstruktur gebaut. So, jetzt habe ich, vielleicht bin ich gesegnet gewesen bei bestimmten Parts. Okay, ich habe einen Steuerberater, der mich seit 20 Jahren begleitet. Herr Wolf, liebe Grüße gehen raus, ich empfehle ihn ja auch immer wieder. Der macht meine persönliche Steuer und er macht einen Großteil der Unternehmen. Die andere Hälfte macht der Herr Eberhardt. Und der Herr Wolf hatte nie ein Problem damit, dass die Strukturthemen einfach vom Herrn Eberhardt gemacht wurden. Mhm. Die arbeiten auch Hand in Hand. Also die ersten Aufschläge einer Steuerprüfung übernimmt Herr Wolf und dann sagt er irgendwann, jetzt ist nett, wenn der Herr Eberhardt übernimmt. Das heißt, die haben einen, das ist so eine Koexistenz, die super gut funktioniert. Und für mich als Unternehmer ist es herausragend, weil wenn ich eine Frage habe, frage ich meinen Steuerberater, dann klären sie die beiden Steuerberater miteinander ab und dann kriege ich eine Antwort, mit der ich was anfangen kann. Ich als Unternehmer muss aber dann eine Entscheidung treffen, was ist die richtige unternehmerische Entscheidung dahinter? Und dann habe ich meine Menschen, die mir unternehmerisch weiterhelfen, so wie ich ja den Kunden auch weiterhelfe in dem Moment. Ja, das ist dann nicht immer die steuerlich richtige Variante, es ist eine unternehmerisch richtige Variante. Ich habe ein paar Freunde, also es ist wirklich an der Hand abgezählt. Ich meine damit jetzt nicht Thomas, weil das ist mein bester Freund und auch den Benning Salim, meine besten meine Unternehmerfreunde, die einfach Unternehmen haben, die sich mit uns nicht nur messen können, sondern teilweise größer sind. Ich habe einen tollen Unternehmer in Kempten, der macht, wir sind noch nicht so lange beieinander, ist auch ein Mandat, aber den frage ich menschlich auch mal, weil er einfach viel mehr Erfahrungen hat zu bestimmten Themen, wo ich halt noch keine Erfahrungen habe. Das ist ein ganz normaler Weg. Und dann muss aber Ende ich die Entscheidung treffen. Und die ist auch nicht immer richtig im Verhältnis zu dem, was die anderen als richtig sehen. Es ist für mich richtig. Und das ist das, was Unternehmer hier bei uns auch lernen. Dass es nur weil ich mal was sage, heißt nicht, dass du es machen musst. Sondern du hast halt dann Möglichkeiten der Umsetzung und kannst dir die beste aussuchen. Und jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Und warum hat man dann einen Anwalt? Also ich kann euch jetzt aus meinem Leben sagen, ich hätte ganz viele Entscheidungen getroffen, die mich unternehmerisch vielleicht weitergebracht hätten, aber rechtlich in ein Riesenproblem gejagt hätten. Und natürlich hat Stefan Förster mich über die Jahre begleitet, aber natürlich frage ich jetzt auch einen Heigl. Also Christian frage ich dann und sage, pass auf, Dubai, wir haben da eine Firma gegründet, was hältst denn du davon? Wie würdest du es machen? Heißt nicht, dass ich es dann so mache. Weil nochmal, zwischen Recht und Unternehmertum ist ein Riesenunterschied. Aber ich habe den Bausatz und weiß, im Notfall kann ich den Bausatz nehmen. Und ich habe vor allem jemanden, der mir den Bausatz zusammensitzen kann. Und das ist der entscheidende Punkt. Und das war ja die Grundsatzidee hinter all dem, was ihr heute seht. Aus unserem unternehmerischen Leben, die Erfahrungen, die wir haben, überzustülpen auf andere. Und jetzt, wenn zum Beispiel ein Rechtsanwalt zuhört oder mein Steuerberater. Freunde, wir machen ganz viele Gespräche mit Steuerberatern zu Kooperationen. Natürlich suchen wir auch in der Steuerkanzlei, ich sage jetzt wieder wir, in der Steuerkanzlei Kollegen und Kolleginnen. Wir suchen auch in der Rechtsanwaltskanzlei, ich sage wieder wir, Rechtsanwaltskanzlei Kollegen und Kolleginnen, die sich vielleicht ähnlich wie Christian hier neu orientieren wollen und größer werden wollen. Das wäre geil, wenn wir das hinbekommen. Aber was wir auch suchen ist Menschen, die Bock haben, eine andere Meinung zu akzeptieren und mit dieser Meinung auch leben zu können und die vielleicht sogar ergänzend. Dann, das kann ja nicht so wahnsinnig schwer sein. Wir schaffen das ja auch. Also das muss doch egotechnisch auf diesem Erdball irgendwann mal klappen, dass man jetzt sagt, meine Meinung ist die richtige. Das muss doch gehen.
Und das ist, so schließt sich der Kreis wieder auch zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass die Unternehmer anrufen sollen und dann entscheiden wir zusammen, ob Handlungsbedarf rechtlich besteht oder nicht. Beziehungsweise am Ende entscheidet es natürlich der Unternehmer. Der hört sich an, was ich zu sagen habe, wägt dann ab. Nehme ich das wirtschaftliche Risiko oder nicht und entscheidet sich dann entweder für oder gegen meine Meinung. Aber das Wichtige ist, er macht es auf einer angemessenen Informationsgrundlage. Und nicht anders funktionieren ja auch Aktienkonzerne. Da gibt's im Aktiengesetz gibt es eine Business Judgment Rule, die sagt, der Vorstand muss immer auf einer angemessenen Informationsgrundlage entscheiden und muss immer alle für und wieder gegeneinander abwägen, bevor er eine Entscheidung trifft. Ansonsten macht er sich unter Umständen haftbar. Der Vorstand darf Risikoentscheidungen treffen, aber nur, wenn er sauber abgewogen hat. Und so kann man es auch auf kleine und mittelständische Unternehmen runterbrechen. Der Unternehmer muss einfach wissen, worauf er sich einlässt. Nicht in aller Tiefe, aber er muss schon das Grundkonstrukt verstanden haben. Und wenn er sich dann fürs Risiko entscheidet, ist das eine völlig feine Entscheidung.
Ja. Was würdest du aus rechtlicher Sicht jetzt und so, also auch persönlich vielleicht zum Thema Genossenschaft oder zum Thema Stiftung, die ja jetzt aktuell, es gibt ja wieder ganz viel Werbung gerade auf Instagram, du kriegst ja hier 40.000 Werbungen am Tag, gründ eine Stiftung, weil dein Geld ist nicht sicher und was der Geil, was alles. Meine Meinung, glaube ich, ist bekannt dazu, es ist nicht für jeden richtig, ab gewissen Größenordnungen geht's, aber ich würde mal deine interessieren.
Ich habe da, glaube ich, die gleiche Meinung im Ergebnis. Solche Konstrukte, das sind Umgehungen, Umgehungsformen, die teilweise den Leuten dann auch um die Ohren fliegen, wie dieses Doppelstiftungsmodell, das jetzt gekippt wurde. Und genauso ist es auch bei Genossenschaften. Diese Rechtsformen sind nicht dafür gedacht, ein Unternehmer zu sein mit Gewinnerzielungsabsicht. Die haben einen anderen rechtlichen Hintergrund. Und dann gibt es Gestaltungsmöglichkeiten, was oft auch zum Thema Gestaltungsmissbrauch führt und dann steuerlich um die Ohren fliegt, wenn die Finanzverwaltung hinterherkommt und eine unter BFH ein Urteil dazu erlässt. Aber in den meisten Fällen ist es einfach nicht erforderlich und zu kompliziert. Selbst eine Aktiengesellschaft ist aus meiner Sicht in den meisten Fällen zu kompliziert, weil ich dann eben doch andere rechtliche und regulatorische Anforderungen an die Unternehmensform habe, die es unnötig administrativ kompliziert machen. Wir beschweren uns in Deutschland immer darüber, dass die Administrative zu kompliziert ist und dass es zu viel Bürokratie gibt. Und gleichzeitig denken die Leute über Stiftungen und Genossenschaften nach. Das, in meinem Weltbild lässt sich das nicht unter einen Hut bringen. Ja. Es gibt in einem von 1000 Fällen, mag sinnvoll sein, eine Stiftung zu gründen und sein Geld auf den Mond zu schießen, weil letztendlich ist ja eine Stiftung eine unabhängige eigene Rechtsform, die dann mein Vermögen übernimmt. Ich werde quasi enteignet von der Stiftung und ist jetzt rechtlich nicht ganz sauber, ist wirklich plakativ erklärt. Ich gebe mein Geld in die Stiftung und das Geld gehört an der Stiftung. Das kann auch mal Vorteile haben, wenn ich eine Unternehmensphilosophie einfrieren will, indem ich das Unternehmen in die Stiftung gebe, damit es in den nächsten 1000 Jahren nicht mehr verändert werden kann. Aber in 99 von 100 Fällen macht das keinen Sinn.
Das ist witzig. Hast du mitbekommen, dass Cosima, liebe Grüße gehen raus, ich habe mich mit Cosima zum Thema Aktiengesellschaft richtig gezofft vor Weihnachten. Hast du das mitgekriegt?
Nein, habe ich nicht
mitbekommen. Also Cosima Wagner ist ja die mit Christian Heigl zusammen diejenige, die die Wirtschaftsabteilung der Kanzlei First & Blob leitet. Und ich bin ja so ein Aktienfan. Also ich sage, eine Aktiengesellschaft, ich bin ja selber Vorstand einer Aktiengesellschaft. Du hast vorhin übrigens mitbekommen, warum ein Vorstand von der Rentenkasse befreit wird, weil er halt unternehmerisch weitreichende Entscheidungen in einem Unternehmen treffen darf, auch wenn ihm nicht alles gehört. Also das ist halt, der Vorstand hat schon sehr weitreichende Entscheidungen. Und ich sag persönlich, das ist ein Riesenvorteil gegenüber einer GmbH. Und ich persönlich erkenne auch jetzt nicht so viel administratives Unterschied zwischen der GmbH. Wenn jetzt unsere Größenordnung eine GmbH wäre, hätte ich wahrscheinlich den gleichen Wahnsinn. Ich bräuchte keinen Aufsichtsrat, klar, aber ich bin ja froh, dass ich ihn habe, weil der Stefan halt einfach und Manu Eberhardt und auch Stefan Bruckner und wie sie alle heißen, halt tolle Aufsichtsräte auch sind. Ja. Deswegen bin ich da eher so derjenige, ich würde es viel breit gefächerter beraten. Und das ist aber genau der Punkt, Cosima halt nicht. Cosima ist halt aus rechtlicher Sicht, die dampft das dann zusammen. Und das ist aber live. Also das ist für euch jetzt auch mal. Das heißt nicht, weil der Kinzel eine lustige Idee hat, dass dann die Rechtsanwälte dann kuschen oder so. Im Gegenteil. Also da wird richtig hart gefeuert. Ich muss mich da auch gut verteidigen können. Was auch richtig ist, weil das Mandat ja das erwartet. Das erwartet ja eine klare Gegenüberstellung von der einen wie von der anderen Seite. Und für was man sich dann entscheidet, ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist unternehmerische Entscheidung. Das muss jeder selber wissen.
Genau.
Das wollte ich bloß, das hat richtig gefeuert.
Ich glaube, am Rande habe ich es doch mitbekommen, als es darum ging, Dokumente vorzubereiten, einen Vorstandsbeschluss und einen Aufsichtsratsbeschluss und so weiter.
Wobei, das hat sie verkehrt verstanden, weil es ging gar nicht darum, es ging darum, dass wir für 2025 bringen die Firma jetzt erstmal in die Struktur und dann überlegen wir uns das, ja. War faszinierend. Aber wie gesagt, Cosima, du fährst gerade Ski, liebe Grüße, ich weiß, dass du den Podcast dann auch hören wirst, hab dich lieb, ne? Hat damit überhaupt nichts zu tun. Aber man muss sich auch streiten können. Ich finde, diese Streitkultur ist in Deutschland eh irgendwie abhanden gekommen. Irgendwie ist immer sofort, man streitet sich und dann ist gleich die Welt untergegangen, irgendwie gefühlt.
Ja. Leider ist es so, dass da gar keine anderen Meinungen mehr zugelassen werden und man sofort zum Polarisieren.
Aber dein Berufsfeld lebt ja davon.
Vom Polarisieren,
oder? Nee, vom Streiten. Das ist so das Typische, dass die Leute, ja, einen Anwalt brauche ich, wenn ich streiten will. Ich sage, nee, du brauchst einen Anwalt, wenn du rechtlich einfach mal aufgeklärt werden willst. Das gehört halt dazu.
Genau, und streiten ist ja an sich nichts Negatives. Man kann es auch Verhandeln nennen. Also ich verhandle gerne, ich streite auch mal, wenn es sein muss, aber ich bin nicht der klassische Prozessanwalt, der davon zehrt, jeden Tag vor Gericht zu sein. Ich gehe vor Gericht, wenn es erforderlich ist, aber wenn ich es vermeiden kann, dann kläre ich es auch gern außergerichtlich. Das spart auch meistens den Beteiligten viel Geld und viel Zeit, auch emotional.
Meinst du, es hat damit was zu tun, dass du vorher in der Konzernstruktur warst und da einfach so mal anders an das Thema rangehst, weil es gibt ja viele Anwälte, die streiten gern, ne? Die gehen auch gern vor Gericht, dann wird im Endeffekt das Thema gleich durchgeboxt, man muss sich nicht irgendwie wie Mandatsthemen unterhalten. Glaubst du, das ist ein Vorteil, dass du vorher diese andere Strukturen erlebt hast?
Mich hat da, was das Thema angeht, ein anderes Erlebnis geprägt und zwar im Referendariat geht man durch Pflichtstationen und da wird man auch mal einem Richter oder einer Richterin zugeordnet im Zivilrecht und schaut dann dem Richter über die Schulter, schreibt Urteile und so weiter, also im Kämmerchen und ist bei Verhandlungen dabei. Man lernt einfach, Richter zu sein. Die deutsche Laufbahn eines Juristen ist ja dahin ausgelegt, dass man Richter wird, spannenderweise, und nicht Anwalt. Also man lernt auch Anwalt zu sein, aber in erster Linie zielt die Ausbildung darauf ab, dass man Richter oder Staatsanwalt wird, also zum Staat geht. Verträge schreiben lernt man im Studium und im Referendariat nicht, das lernt man danach. So ehrlich muss man auch sein.
Okay.
Und ich war einer Richterin zugewiesen und da war ein Prozess. Ich habe mir vorher die Akte angeguckt und rechtlich war das Thema extrem einfach. Also der Kläger hatte keine Chance, hat trotzdem geklagt. Da ging es um 100 Euro. Da gab es schon 3 Termine vorher. Und ich habe dann zur Richterin gesagt, warum macht der Anwalt das? Ich verstehe es nicht. Warum geht er wegen 100 Euro dreimal ins Gericht? Und war ein Mietthema, ja. Aber krass, also ein Mietnebenkostenthema. Warum geht er wegen 100 Euro dreimal ins Gericht? Und warum sagt er seinem Mandanten, er soll da klagen, wenn er keine Chance hat? Also es gibt, dazu kann es doch rechtlich keine 2 Meinungen geben. Die gibt es eigentlich immer. Aber da ist doch der Fall so eindeutig, der Kläger wird auf die Schnauze fliegen. Und die Richterin hat dann zu mir gesagt, naja, manchmal glauben es die Leute halt nicht, da müssen sie es vom Richter hören, damit sie es akzeptieren. Mhm. Also, dass der Anwalt keine Chance hat, das weiß er auch. Das ist auch ein Volljurist, der weiß schon, was er macht. Aber manchmal wollen es die Leute halt nicht akzeptieren, bis der Richter nicht gesagt hat, du hast Unrecht. Und dann dachte ich mir, okay, das ist auf sowas, auf solche Prinzipstreitigkeiten, das ist total unwirtschaftlich. Das ist okay, dass es sowas gibt, weil das macht halt einen Rechtsstaat aus. Aber ich persönlich habe einfach keine Lust auf sowas. Und
krasse Geschichte.
Ja, also gibt's jeden Tag im Gericht Anwälte, die solche Sachen verhandeln. Das ist Massearbeit, das ist auch Fließbandarbeit ein Stück weit. Der Anwalt verdient auch immer Geld, egal ob es um 100 Euro oder um 100.000 Euro geht. Aber mit meinem Weltbild ist es einfach schwer vereinbar, weil es unwirtschaftlich ist. Und wir haben auch manchmal Mandanten, die dann zu uns kommen und sagen, ich möchte aber. Und dann versuchen wir, ich meine, am Ende entscheidet es der Mandant, wenn er das unbedingt möchte, dann machen wir auch, wir machen das für den. Aber wir werden vorher alles tun, um ihn davon zu überzeugen, dass das in dem Fall nicht sinnvoll ist und sagen,
ist ja auch
ehrlich, hakt das Thema ab, kurzes Ego zurückschrauben, Haken dahinter und dann operativ nach vorne, weil da kommst du wirklich weiter. Mit dem Thema kommst du nicht weiter im Leben.
Wie viele Anwälte hat die Kanzlei jetzt inzwischen?
20.
20 Anwälte inzwischen. Ja. Okay, in alle Rechtsgebiete eigentlich. Ne? Bis auf, ihr macht kein Strafrecht, glaube ich. Ne? Das machen wir nicht.
Machen wir auch mittlerweile.
Ja? Ja. Okay, schau her. Das ist,
haben wir einen Spezialisten eingestellt jetzt zum 1.1., der Strafrecht macht und Verkehrsrecht.
Okay, krass. Genau. Also ich kriege das ja selber gar nicht mehr so sehr mit. Ich meine, früher, Stefan und ich dann unternehmerisch auch miteinander gearbeitet haben, war die Kanzlei ja viel kleiner. Ich meine, das ist inzwischen ja krass. Also die Standorte auch in München. Wobei München müsste man noch ein bisschen größer machen. Ne?
Die wird und muss auch weiter wachsen, die Kanzlei, weil wir extrem viel zu tun haben. Auch natürlich in dieser Konstellation mit Valonik und die Kairos. Ja. Und ich sehe da auch weiter Wachstum und noch ganz, ganz viel Potenzial. Mhm. Also
hast du das Gefühl, es müsste im Anwaltsbereich in Deutschland sich so ein bisschen was ändern? Also, dass so ein bisschen mehr amerikanische Verhältnisse vorherrschen? Also, ich meine jetzt gar nicht im Verklagen können, ne? Weil das ist in Amerika ja auch ein tolles Ding. Du kannst ja auf alles verklagen, was bei dreien auf den Bäumen ist mit Summen. Natürlich wäre es in Deutschland auch lustig. Da hätten wir unseren Spaß. Aber so dieses Thema mit, wie halt auch das Standesrecht hat sich im Endeffekt dann da entwickelt und wie du auch, sagen wir mal, als Anwalt auch auftrittst nach außen, glaubst du, da ist ein gewisser Push jetzt mal notwendig?
Also ich fände es schon schön, wenn man da ein bisschen eine lockerere Leine hat, als wir es aktuell haben als Berufsträger. Das Beispiel vorhin war schön mit der Erfolgsprovision, die wir nicht nehmen dürfen für Fälle, die in Amerika genommen werden dürfen. Deswegen ist auch ein Harvey Specter von Suits, jeder kennt die Serie, so reich in Anführungszeichen, weil er halt Erfolgsprovisionen nehmen darf als Anwalt. Die dürfen wir nicht nehmen. Das eine schließt aus meiner Sicht aber das andere nicht aus, weil Anwälte sind so gewissenhaft, die können trotzdem finanzielle Interessen von Mandanteninteressen abgrenzen aus meiner Sicht. Und wenn zum Beispiel M&A-Berater Erfolgsprovisionen nehmen dürfen, für was auch immer, also
für
PowerPoint-Präsentationen und Marktsondierung, dann warum dürfen das Anwälte nicht tun? Ja. Wir können das genauso beraten, was auch M&A-Berater beraten. Ja. Und wir dürfen es aber schlicht berufsrechtlich nicht.
Ja. Jetzt übrigens, vielleicht da mal noch mal ganz kurz drauf einzugehen für euch jetzt, wenn ihr M&A heißt ja, ich kaufe oder ich verkaufe eine Firma. Einfach formuliert, okay? Und dann gibt es ja diesen Part, dass man natürlich, man braucht auf der einen Seite einen Mensch, der einen etwas abkauft oder an den du etwas verkaufen kannst. Und da muss man unterscheiden zwischen, ich organisiere Menschen, die das wollen, also sprich, ich habe etwas, was ich anbiete oder ich möchte etwas haben und dann wird organisiert, dass man das bekommt. Das kann unsere Firmen können das auch. Nicht so wie jetzt vielleicht der klassische Makler. Ich glaube, wir sind eher diejenigen, die Verhandlungen übernehmen, wenn ein konkreter Fall auftritt. Also man hat einen konkreten Fall. Man sucht jetzt nicht explizit, sondern man hat einen konkreten Fall. Wir können das durch unser Netzwerk aber auch. Wir können auch die Gespräche führen. Wir machen das auch. Das ist aber, ich sag mal, ich würde mal sagen, 5% der Tätigkeit. Und das Problem an der Geschichte ist, dass viele da draußen diesen Part, diese 5% aufblasen ins Unermessliche. Ich suche dir jemanden. Das ist nicht so wahnsinnig schwer, wenn du etwas Interessantes hast, was am Markt Interesse erzeugt, da jemanden zu finden, der dir das abkauft. Gleichzeitig, wenn du etwas kaufen willst, ist es auch nicht so wahnsinnig schwer, jemanden zu finden, der verkaufen will. Das gibt's am Markt. Das heißt, das aufzublähen und aufzupusten hat nichts mit M&A zu tun. Was wirklich M&A ist, ist das Thema zu bewerten. Also sprich, ist es sinnvoll, das, was du angeboten bekommst oder das, was du verkaufen willst, für einen gewissen Preis mit einer gewissen Rechtskonstruktion und steuerlich zu verkaufen? Das ist eigentlich das eigentliche Thema. Und da hört bei den, seid meine bösen Freunde, bei 90% oder 95% der Makler da draußen einfach das Thema auf, weil das viel zu spät angegangen wird. Das Thema ist, da muss ein Steuerberater und ein Rechtsanwalt ganz deutlich die Themen angucken. Und was wir halt häufig erlebt haben in der Vergangenheit war das, dass dann der Vordergrund wurde aufgeblasen, dann wurden fiktive Zahlen in den Raum geworfen, dann kommt die Gegenseite und sagt, sei mal nicht böse, aber die fiktive Seite hier, die ist für den Arsch. Und dann bist du verhandlungstechnisch in einer sehr beschissenen Position, weil du deine Erwartungen, die du aufgebläht bekommen hast, nicht mehr erfüllen kannst. Habe ich in meinem eigenen Leben bei Firmenkäufen täglich erlebt. Also wir haben ja echt schon ein paar Firmen miteinander gekauft, deswegen, ich habe das täglich erlebt. Und die Idee dahinter war dann zu sagen, hey, dann lass es uns doch anders machen. Dann lass uns doch den Part, um den es wirklich geht, bei M&A in den Vordergrund stellen, den bezahltes Mandat auch mit Stundenbezahlung. Anders als du halt bei einer normalen Transaktion, da zahlst du es immer im Nachgang, das kommt immer noch hinterher, da sitzen die Leute immer da und sagen, ach scheiße, jetzt muss ich einen Steuerberater und Anwalt bezahlen. Das wird vorher klar kommuniziert. Und dann, wenn das bewertet wurde, wenn klar Sache ist, was ist es wert, entsprechend die Aktion durchzuführen, dann kommt der Verhandlungspart. Und das ist nämlich der Punkt. Zwischen ich will etwas, ich bekomme etwas oder ich verkaufe etwas, ich bewerte etwas und es wird wirklich dann am Ende gezahlt, ist wieder in diesem Unterschied. Weil nur weil du eine Zahl auf ein Blatt Papier schreibst und sagst, das hätte ich gerne, glaub mir, da draußen wird nicht jeder diese Zahl zahlen. Und da kommt dann der Part, den wir dann über Excalibur abwickeln, also über eine eigene Verhandlungsfirma, die, wo ich dann, in dem Fall auch ich dann da sitze und dann für dich die Verhandlung führen, dass wir mehr bekommen, als wir eigentlich wollten. Und das mehr, was wir eigentlich wollten, das wird dann bezahlt. Das ist dann die erfolgsabhängige Thematik, die ich dann auch nehmen darf. Ja, die der Anwalt halt ja nehmen darf, aber ich darf sie nehmen. So, ich verhandle das dann aus, habe mit M&A aber nichts zu tun. Ich bekomme, der M&A-Part ist hinten dran optimal abgewickelt und dann kommt der Verhandlungspart und der ist eigenständig mandatiert. Und da wird dann entsprechend die Erfolgsbasis dann auch bezahlt. Und das ist dann auch okay fürs Mandat. Weil übrigens, wenn du eine Million willst und kriegst aber 3, dann ist auch gerechtfertigt, dass da dann 50% von diesen mehr, also von diesen 2 Millionen mehr, wird halt 50% abgegeben. Punkt. Und das ist auch Realität. Du hast immerhin eine Million mehr bekommen, als du dir vorher gedacht hast.
Und wenn am Ende 900.000 rauskommen, dann
kriegen wir gar nichts.
Genau, dann haben wir Pech gehabt.
Genau, und das ist auch wirklich hart so. Du musst dann, klar, die Bewertung und so weiter, aber das ist kein Vergleich zu einem normalen M&A-Prozess. Aber wenn es nicht mehr wird, fließt kein Cent. Das ist mein Job. Das, oder jetzt in dem Fall halt, wenn ich das spreche, mein Job. Es gibt ja noch andere Kollegen, die es können. Aber mein Job ist dann, das entsprechend rauszuholen. Ja. Und das ist, glaube ich, eine faire Beratung in dem Bereich.
Absolut, absolut. Und was mich noch umtreibt in letzter Zeit, weil ich das immer wieder mitbekomme, ist, Unternehmer, die Babyboomer-Generation geht jetzt in Rente oder in Ruhestand, Unruhestand, wie man es auch immer nennen möchte. Und die machen sich keine Gedanken oftmals über Firmennachfolge. Die haben keine Kinder oder keine Kinder, die es übernehmen wollen. Und die sagen, ich mache jetzt noch 10 Jahre, dann haben die ihre Brötchen verdient und dann sperre ich den Laden einfach zu.
So,
und das tut mir so weh, weil die ihr ganzes Leben dafür geschuftet haben, sich ein Unternehmen aufzubauen und sagen aber, ja, wer will denn mein Unternehmen kaufen? Das hängt doch an mir, das steht und fällt mit mir. Kennen da vielleicht auch ein Stück weit ihre Position und ihre Möglichkeiten, dass man da durchaus für Nachfolge sorgen kann, wenn man rechtzeitig dran ist. Aber das wäre in allen anderen Bereichen völlig absurd. Ein Auto, das noch fährt, egal ob das 3, 10 oder 20 Jahre alt ist, das schmeiße ich doch nicht weg. Also ein Auto, das noch fährt und TÜV hat, das kommt doch nicht automatisch auf den Schrottplatz. Mhm. Beim Unternehmen ist es so, die Leute sperren einfach zu, die entlassen dann die Mitarbeiter, weil sie eine Betriebsaufgabe machen, sperren einfach zu und schmeißen ihr Unternehmen weg. Man kann es nicht anders sagen. Und da draußen gibt's vielleicht junge, umtriebige Unternehmer, die genau so ein Unternehmen suchen und die nur darauf warten, da ein Unternehmen kaufen zu können. Und die muss man eben zusammenbringen. Das ist ja auch der Unternehmer, der sein Unternehmen verkauft, kriegt vielleicht nicht 100% vom Unternehmenswert am Ende, wenn es ein sehr spezielles Geschäftsmodell ist, das auf den Inhaber zurechtgeschnitten ist. Aber er kriegt noch ein paar Euro extra, er verkauft sein Unternehmen, er gibt es eine jüngere Generation weiter im Best-Case-Szenario, bleibt noch ein bisschen zumindest beratend an Bord für eine Übergangszeit und dann gewinnen alle. Die Angestellten bleiben angestellt, der Firmenname lebt fort, es wird eine junge Generation nachgeführt, die den Mittelstand wieder stärkt. Also ich finde es unfassbar schade, wenn Unternehmer einfach ihren Laden zusperren.
Und jetzt machen wir zum Ende, weil dann haben wir fast die Stunde voll. Ich mache jetzt so einen kleinen Pitch. Ich ergänze das Ganze mal noch, was Christian gerade gesagt hat. Pass auf, wenn du jetzt Unternehmer bist und weißt, in 10 Jahren ist Schicht im Schacht, dann melde dich jetzt, weil gerade das Thema Struktur, Weiterveräußerung, melde dich jetzt. Dann können wir das entsprechend aufbauen, können dir helfen beim Übergang, können dir auch Leute suchen. Auch wenn du gerade jemanden in deiner Firma hast, von dem du sagst, hey, der könnte das vielleicht übernehmen. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn du das dem am halbes Jahr, bevor du aufhören willst, sagst, wird der kein Unternehmer. Wenn wir aber gemeinsam auf 10 Jahre den dahin bringen können, mit dir zusammen, dann kann er sich's A leisten. B, ist er unternehmerisch schon so weit, dass es weitergeht. Und C, machst du Menschen glücklich. Oder aber, wenn du jetzt jemand bist, der sagt, hey, mein Chef will aufhören und ich traue mich, den nicht anzusprechen, melde dich genauso. Wir können mit dem Chef reden, das ist nicht das Problem. Vielleicht, glaub mir, trau dich, weil die meisten haben keine Lösung für dieses Thema und sind froh, wenn sie eine perspektivische Lösung auf 10, 5 Jahre haben. Das ist nichts Irrelevantes, was da jetzt irgendwie durch die Gegend springt. Kinzel macht gerade hier einen Pitch auf irgendwas. Das ist wirklich Realität da draußen in Deutschland. Und ihr wisst, ich bin ein Freund des Handwerks. Das Handwerk darf da draußen nicht sterben, weil wir uns überlegen, nicht rechtzeitig überlegen, was mache ich eigentlich mit dem, was hinten rauskommt. Das war doch ein geiler Pitch zum Beispiel.
darf ich noch eine Sache ergänzen? Weil am Anfang bin ich ausgewichen, als es um Finanzberatung ging.
Ja.
Oder nicht ausgewichen, aber ich glaube, wir haben uns dann in anderen Themen
ganz verloren. Sollen,
ja. Genau. Eine Sache hat sich schon krass gedreht in meinem Kopf, was das Thema Finanzberatung angeht. Ich war schon immer ein Fan von Finanzberatung, war auch früher mal bei einem Konkurrenten in Beratung. Das ist aus verschiedenen Gründen dann zu Ende gegangen. Aber ich war ja auch schon, bevor ich zu Förster und Blub gekommen bin, bei Valonique in der Beratung.
Ich wollte gerade sagen, du warst ja schon Kunde bei uns.
Genau, ich war schon Kunde.
Das wusste ich gar nicht.
Obwohl ich selbst mit Aktienhandel und so weiter und mich da auch sehr, sehr gut auskenne. Trotzdem bin ich ein großer Fan davon, das Profis machen zu lassen, die finanziellen Interessen, weil ich bin halt Jurist, ich beschäftige mich halt mit Jura. Und was der Punkt, den ich machen will, wo sich wirklich ja mein Weltbild nochmal so ein bisschen gedreht hat, war letztes Jahr die Jahresauftaktveranstaltung von der Valonique. Da bin ich 2 Monate vorher in die Kanzlei gekommen und dann hieß es, da ist eine Jahresauftaktveranstaltung, da fahren wir mal hin, da erzählen wir ein bisschen was Rechtliches. Ich habe einen kleinen Vortrag vorbereitet und dann bin ich da hingekommen. Wir waren früher dran, haben noch andere Vorträge von den Tochtergesellschaften der Valonique gehört. Und vorher habe ich mir da keine großen Gedanken drüber gemacht. Und als ich dann da war, dachte ich mir, krass, ist das gut, was da aufgebaut ist. Diese Veranstaltung, ist das ein hohes Niveau auch, auf dem vorgetragen wird. Jetzt lernt man ja als Jurist schon ein bisschen zu labern. Aber da war ich mal kurz dann auch aufgeregt und habe mir gedacht, boah, das ist echt ein krasses Niveau. Und das ist auch die Lanze, die ich mal für Finanzberater und für die Finanzdienstleistung brechen muss. Im Vergleich zu uns Berufsträgern, wir machen einmal Examen oder schreiben einmal Examen, machen vielleicht noch einen Fachanwalt oder so, aber ruhen uns dann drauf aus. Finanzberater, und das ist auch wahrscheinlich oft so, weil es Quereinsteiger sind in der Branche, die arbeiten immer an sich selbst, an der Persönlichkeit, an Fortbildungen, an Fortentwicklung. Und das ist auch das, was ich jetzt bei der Valonique so krass sehe und wo ich so einen Heidenrespekt davor habe, wie stark jeder einzelne Finanzberater an sich selbst arbeitet und an seinem eigenen Weiterkommen und wie ehrgeizig die Leute sind. Also da kann sich jeder Berufsträger echt mal eine Scheibe von abschneiden und sich nicht aus seinem Erfolg, den ich Examen nenne, ausruhen. Also das ist die eine Erkenntnis, die ich sehr schnell hatte, wo ich dachte, krass, das habe ich wirklich extrem unterschätzt.
Also die Lanze nehme ich jetzt natürlich gerne auf und stecke mein Fähnchen oben ran. Also das ist natürlich schon schon ein geiles Statement jetzt. Ich hau mal noch 2 Sachen dazu raus, was ich bei dir auch beobachtet habe. Das ist, du bist da wirklich sehr unvoreingenommen, auch in unserer Akademie. Also du machst ja bei uns auch Weiterbildung. Das ist schon crazy. Also das auch hier euch Kollegen und Kolleginnen, die auch vielleicht den Berufsbild Anwalt sich auf die Fahne geschrieben haben. Ihr könnt jederzeit, wenn ihr solche Themen habt, auch zum Thema Holding oder zum Thema Kommunikation oder was immer, wir haben ja in der Akademie genug Kurse zu diesem Thema, bucht euch ein. Also haben wir auch wirklich immer mal wieder, das ist echt spannend, könnten wir viel mehr machen. Da geht's auch gar nicht drum, dass wir das besser können, aber das ist tatsächlich so, was ich war Schuhverkäufer, ne? Mein Wissen, das ich habe, ist ja nicht entstanden, weil mir das einer in einem Studium erklärt hat, sondern weil ich es täglich gemacht habe. Und gerade beim Thema Kommunikation, was ich an Geld ausgegeben habe zum Thema Kommunikation, und ich glaube, deswegen hörst du vielleicht jetzt auch gern diesen Podcast, Das ist ja unfassbar, um es mal deutlich zu sagen. Ja. Und das ist halt, nehmt es mit, auch gerade jetzt, wenn du vielleicht jetzt nicht das im normalen Leben hast, wir sind da völlig schmerzbefreit, auch wenn du aus einer anderen Finanzdienstleistung und du glaubst, oder an Makler oder so am Markt und glaubst, du willst dich mal weiterentwickeln und dann komm in die Akademie. Das ist wirklich, du wirst nicht abgeworben. Klar, wenn du Bock hast, dann zu uns zu kommen, freue ich mich natürlich, aber du kannst da ganz entspannt mit ohne Hirnwäsche deine Sachen da machen, ja. Und dann auch vielleicht mal einen Christian Heigl treffen, auch mal einen Manu Eberhard treffen oder so und auch mal mich treffen. Kann passieren. Das ist kein Pitch, das ist einfach nur mal so nebenbei. Und ich will ja auch als dir jetzt als Zuhörer sagen, klar, ich bin Vorstandsvorsitzender und Hauptaktionär der Valomnic AG. Ich sag dir aber ganz ehrlich, das, was der Heigl jetzt gerade gesagt hat, das gilt für die Branche. Ob das die DVAG ist, ob das Swiss Life Select ist, ob das MLP ist, ob das Teles ist, ob das Tekis ist. Es ist Horbach, es ist scheißegal, Königswege, liebe Grüße gehen raus. Da gibt Compex, auch da liebe Grüße gehen raus. Das sind tolle Unternehmen, die wahnsinnig viel Geld für die Ausbildung der Kollegen und Kolleginnen in die Hand nehmen. Das ist wirklich, ich kenne keine andere Branche, die so fucking viel Geld in die Hand nimmt, damit die Menschen, die da drin arbeiten, sich weiterentwickeln und größer werden. Natürlich geht es um Vertrieb. Natürlich geht es darum, dass du als Kunde eine gute Entscheidung triffst, bei der Unterschrift auf den Verträgen nicht nachts nicht schlafen kannst, ja, sondern dass du kommunikativ dahin geleitet wirst, das auch zu tun. Aber unter uns, das ist doch normal. Deswegen gehst du doch zu einem Finanzberater, Herrgott. Du gehst doch da nicht hin, damit er nachsagt, ach, geh woanders hin. Du willst doch mit dem Menschen, der dich überzeugt hat, auch das Leben begleiten. Und wir sind so reguliert inzwischen. Es gibt ein paar Affenärsche da draußen, muss man einfach so sagen. Und die werden wir, auch da ist unsere Kanzlei und auch diese Branche wird sauberer, sehr, sehr sauber und wird noch viel sauberer in den nächsten Jahren. Da werde ich alles dafür tun. Glaub mir das. Die Affenärsche ist so Thema aus. Und der Rest, Firmenlogo erstmal hin und her, das ist eine geile Branche. Auch perspektivisch beruflich, okay? Will ich nochmal ganz klar sagen. Sowohl bei uns, wo ich mich sehr freue, wenn wir wachsen, weil wir wollen definitiv die Arbeitsaufwand, den wir haben, ist nicht mehr zu schaffen. Wir haben so viel Anfragen. Es ist wirklich krass. Und wenn du bei uns anfangen willst, weil du aus der Branche kommst oder dich Quereinsteiger, du wirst merken, du brauchst gar keine Kontakte von mir, weil dein Umfeld, und ja, das Umfeld ist wichtig in jeder Branche, ob du Friseur bist oder Finanzdienstleister, dein Umfeld wird allein auf dich zukommen. Glaub's mir, du hast genug Arbeit. Du musst halt nur die vertrieblichen Skills haben, die bringt die Branche dir bei. Und ja, du machst dann Vertrieb. Punkt. Das ist auch nichts Schlimmes. Auch als Anwalt und als Steuerberater. Manchmal solltest du ein bisschen mehr Vertrieb machen, damit deine Kunden das, was du eigentlich willst, für ihn, nämlich gute Arbeit, auch wirklich in die Umsetzung bringen. Jetzt habe ich ein Statement rausgepfiffen. Heiligsblech nochmal. War das lang.
Sehr gut.
Fand ich ein geiles Gespräch.
Sehr viel Spaß gemacht. Erster Podcast ist super schnell rumgegangen, die Zeit. Ich könnte noch mal 4 Stunden schon, ne? Mit dir sprechen, absolut. Ja, es gibt noch so viel, was ich gar nicht gesagt habe, aber
Mach doch mal eine Abstimmung rein. Schreib doch in die Kommentare, sollen wir nochmal das Gespräch fortsetzen. Ich würde gerne ein Part 2 machen, aber ich will auch wissen, ob es euch interessiert. Soll ich nochmal so einen Anwalt da kommen lassen, der einigermaßen reden kann, weil er in unserer Akademie war? Oder soll man es sein lassen? Gebt mal die Kommentare. Ich fand's toll und wünsche dir, lieber Hörer, jetzt eine gute Entscheidung bei der Umsetzung deiner unternehmerischen Themen, wenn du Unterstützung brauchst. Ich glaube, haben wir jetzt genug dazu erzählt. Melde dich gern. Christian, dir einen guten Nachhauseweg. Du musst jetzt wieder nach Schwabach, glaube ich, oder bleibst du hier in München?
Ich fahre nach Schwabach zurück.
Ja, ist einfach nur wegen Podcast hergekommen. Wahnsinn. Der Kinsel ruft und die Anwälte kommen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist verrückt. Liebe Grüße aus München. Liebe Grüße von Jörg und
Christian.
Das war's mit einer weiteren Folge Kinzel Mindset. Vergiss nicht, einen Kommentar, eine Bewertung und ein Abo dazulassen. Auch über deine Fragen und deine Teilnahme an den Umfragen freut Jörg sich sehr. Kinzel Mindset ist eine Produktion von Jörg Kinzel in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Bist du interessiert an einer Kooperation oder an einem Interview? Dann melde dich via Mail an kooperationen@brandsandwaves.de. Bis nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Kinzel Mindset, dein wöchentlicher Arschtritt.